Sounds Familiar, der Elternpodcast mit Hebamme Sissi Rasche.
Ihr Lieben, es ist Donnerstag und es gibt eine neue Folge Sounds Familie für euch. Ich bin in meinem schönen Studio bei Christian Jax hier wieder zu Besuch. Das ist jetzt erstmal mein, ich habe mich jetzt hier einfach eingeklinkt und freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich habe heute eine neue Gästin für euch. Heute geht es wieder eine Folge, die uns als Eltern interessiert. Ich habe heute Rose Kölsch bei mir zu Besuch. Sie ist Coach für Mamas und arbeitet mit dem Erziehungs- und Bedürfniskonzept nach Kathi Weber, der gewaltfreien Kommunikation und den systemisch-integrativen Ansatz. Rose hat 2024 eine Brustkrebsdiagnose bekommen, nach ihrer dritten Elternzeit, wo sie gerade wieder angefangen hat zu arbeiten. Und so eine Diagnose stellt natürlich das Leben einer Familie auf den Kopf und hat auch nochmal für sie ganz klar gezeigt, ob ich überhaupt wieder zurück will in meinen normalen Job. Und Rose hat entschieden, sich komplett umzuorientieren und auch so ein bisschen ihre Berufung zu finden. Und sie hat sich ausbilden lassen als Coach und Beziehungsvoll gegründet. Und heute begleitet Rose Mamas in ihrer authentischen Elternschaft. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Rose.
Hallo, danke, ja. Liebe Sissi.
Ja, ich habe das gerade ja schon gesagt, du hast 2024 die Diagnose Brustkrebs bekommen.
Ja.
Nach deiner dritten Geburt, nachdem du das dritte Mal Mama geworden bist. Erzähl mal, wie war der Moment, hast du selber sozusagen dich untersucht und gefühlt, dass was nicht in Ordnung ist, oder warst du bei der Vorsorgeuntersuchung?
Tatsächlich habe ich das selbst ertastet. Ich habe noch voll gestillt, deswegen hat mich das ziemlich irritiert. Also ich bin ziemlich lange nicht zum Arzt gegangen, weil ich irgendwie immer dachte, das ist Milchstau oder und das ist aber nicht weggegangen. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und die hat mich tatsächlich sehr ernst genommen und hat gesagt, das untersuchen wir direkt, und hat mich dann direkt zur Onkologin geschickt, die eine Biopsie gemacht haben. Und da kam dann relativ schnell bei raus, dass es leider nichts Gutes, und dann ging alles los sozusagen.
Also von der Untersuchung bis zur Diagnose, wie viel Zeit lag dazwischen?
Eine Woche.
Das ist aber wirklich eine sehr gute Ärztin.
Ja,
ne?
Also total. Also die war, also auch meine Frauenärztin, die war, hat mich sofort ernst genommen, aber auch die Onkologin war so, also ich bin da halt auch hin und habe gesagt, es ist eh nichts. Also so wie ich halt auch bin, total optimistisch. Bin auch zu diesem Diagnosegespräch ohne jemand hingegangen, was ich auch niemals wieder machen würde. Auch so positiv saß ich dann da halt und war völlig überrannt von diesem Gefühl, Krebs zu haben. Und dann ging es relativ schnell von Tabletten erstmal bekommen, Chemotherapie, Bestrahlung, OP.
Okay. Ja. Und wie lange hat deine Therapie gedauert? Also wann warst du?
Ein Jahr.
Und du bist heute
krebsfrei.
Das ist schön.
Genau. 24 zu 25. Also letztes Jahr habe ich die Komplettremission bekommen bekommen. Und in der Zeit von der Brustkrebsdiagnose habe ich aber auch, wie du gerade schon angeteasert hast, die Chance für mich genutzt und mal umzuschauen, was will ich eigentlich, wo komme ich her und wie möchte ich überhaupt in Zukunft mein Leben leben, weil so eine Diagnose schon alles, wie du schon meintest, ganz schön durchrüttelt und alles in Frage stellt.
Mhm. Ja. Wie war das für euch als Familie? Also ich meine, du bist ja auch Mutter von drei Kindern, hast einen Mann, und dann warst du ja auf einmal krank. Also das heißt, euer ganzer Alltag hat sich ja auch geändert, ne?
Total.
Also ich meine, vor allen Dingen auch, wenn man die Bestrahlung bekommt, wenn man Chemotherapie bekommt, dann ist man ja einfach auch nicht fit.
Also wie das war ist das? Richtig, ja. Vor allem jemand wie ich, der sehr viel am Leben teilnimmt, aktiv ist, viel Kontakt hat mit anderen Menschen, durfte sehr, sehr schnell lernen, dass Ruhe und im Bett liegen vollkommen okay ist. Also mein System hat auch einfach gestreikt und hat mir oft auch einfach gesagt, das ist nicht in Ordnung. Also auch einfach so dieser typische, was wir Mamas auch vor allem kennen, auch dieses komplette, ich darf mich nicht ausruhen, aber dann zwingt einen so ein Körper tatsächlich in die komplette Ruhe. Und das habe ich dann auch zum Glück annehmen können. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es viel mit meinem Gedankenkarussell zu tun hat, wie ich auf die Krankheit gucke, wie ich auf die Krankheit gucke, aber auch wie ich was ich daraus für mich machen möchte und wie es mir mental geht.
Aber hattet ihr Hilfe? Also, weil das ist ja wirklich einfach ganz klare Situation.
Wir hatten eine Haushaltshilfe.
Ja, die hast du von der Krankenkasse.
Genau, die haben wir von der Krankenkasse bekommen und ich bin auch total dankbar, dass ich das auch von der Onkologin wieder gespiegelt bekommen habe. Und ich habe das dann auch ziemlich gespreadet in dem Kreis, wo ich auch die Chemo gemacht habe. Da sitzt man ja, es weiß nicht jeder. Also auch vielleicht auch das hier nochmal zu betonen, man bekommt Hilfe und man kann sie auch wirklich beantragen. Und das war auch wirklich ein Engel auf zwei Beinen, unsere Stefanie, die dann immer regelmäßig kam, für uns gekocht hat. Und das hat natürlich unfassbar geholfen im normalen Alltag, ja.
Meine Frage ist da, weil ich finde ich mal ganz wichtig, du hast gesagt, viele wissen es einfach nicht, dass es diese Hilfe gibt. Das ist ja ähnlich auch wie, wenn man im Wochenbett ist, wissen ja auch viele nicht, dass man die Möglichkeit hat, einer Mütterpflegerin, auch einer Haushaltshilfe, die Familien unterstützt. Aber oft ist ja auch das Problem, diese ganze Bürokratie, die da hinterliegt. War das bei euch auch so schwierig? Also
ja, ich fand das, da hast du vollkommen recht. Mir ging es den Umständen entsprechend relativ okay. Deshalb konnte ich aus dem Bett solche Sachen machen. Ich habe mich aber wirklich oft dabei gedacht, wie soll das jemand machen, der mental komplett am Ende ist? Da gibt es auch wiederum Stellen, die man angehen kann. Aber es ist natürlich alles, muss es aus einem rauskommen. Aber es ist, wir haben bei der Technikerkrankenkasse, das ist schon alles sehr mit der App und so. Das hat funktioniert schon alles gut. Aber klar, man darf und muss die Kraft haben, das zu beantragen.
Ja. Wie war das für deine Kinder, wie hast du die da rangeführt? Ich meine, deine Tochter war gerade eins, ne? Du bist ja wieder zurück in den Job, also ein Jahr. Also die versteht natürlich nicht, was mit Mama los ist. Und da musstest du ja abrupt auch abstillen. Das war wahrscheinlich auch.
Ja, das war einer der schlimmsten Sachen an der Diagnose, das Abstillen, weil es einfach so fremdbestimmt war. Und ich mir auch einfach vorgenommen habe, ich stehe diesmal ganz lange, so ganz bedürfnisorientiert. Und dann war das so von jetzt auf gleich. Also ich habe bei dem Befund dann die Tabletten mitbekommen und gesagt, so, das müssen sie jetzt nehmen und morgen dürfen sie ihre Tochter nicht mehr stillen.
Oh mein Gott.
Genau, also das war wirklich für mich das Herzzerbrechendste daran, warum ich eigentlich auch Rotz und Wasser geheult habe. Krebs war so diffus, sowas. Also mir geht es ja genauso wie vor dem Termin. Und jetzt habe ich diese Diagnose, aber mein Baby nicht mehr stillen zu können, war wirklich für mich mit das Schlimmste. Und natürlich habe ich es trotzdem mein Bestmögliches gegeben, ihr das zu sagen und sie da behutsam ranzubringen. Und was aber auch geholfen hat, was ich glaube ich auch, wenn ich nochmal ein Baby bekommen sollte, diese Klarheit. Also es war klar. Ich war total bei ihr, ich habe sie rumgetragen, ich habe ihre Tränen angenommen, habe ihre Gefühle begleitet und es war aber trotzdem klar, es geht nicht mehr. Und ich glaube, das war, wenn ich jetzt so auf das Abspielen meiner Jungs gucke, da war ich schon sehr oft so, okay, dann doch nochmal. Und das war es fürs Kind ja auch nicht so einfach. Also das würde ich sagen, war dann doch, es war natürlich ein Herzschmerz und gleichzeitig hat es geklappt, weil ich so klar war, weil ich auch wusste, mein Kind bekommt natürlich nicht die Medikamente, die ich hier schlucken muss.
Ja, ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch immer, wenn einen Menschen fragen, Frauen fragen, wie das funktioniert mit den Abstillen. Und ich finde, wenn man selber halt nicht bereit ist, wenn man da wirklich nicht bei sich ist und nicht hundertprozentig das weiß, dann funktioniert das halt auch nicht.
Nee.
Egal, ob man wegfährt oder nicht, das ist halt wirklich so dieser Prozess oder diesen Weg, den man gehen will. Ich würde auch manchmal sagen, ist auch, kann ich selber, ich bin langzeitstillende Mutter, dass ich auch manchmal einfach gar nicht die Energie habe und deshalb einfach da noch nicht klar genug bin. Ne? Ja. Und wenn man da ganz klar seine Grenze setzt, dann funktioniert das auch. Und das ist, glaube ich, eigentlich der einfachste und wichtigste Hinweis für alle, die vielleicht abstimmen. Ich meine, du wurdest natürlich von außen gezwungen, ist nochmal eine ganz andere Situation. Aber es war dir ja klar, dass du jetzt diesen Kampf gegen den Brustkrebs angehen musst für deine Kinder. Und deshalb war das ja ganz klar so, da muss geschehen. Aber das finde ich ja, also die waren eins,
Sechs und acht. Oder sieben und also noch mal eine runter, genau, es war die waren schon, das war nicht einfach. Also ich musste erstmal für mich in meine Klarheit kommen. Wir haben es ihnen auch erstmal ganz lange gar nicht gesagt, weil
hast du denen das nicht gesagt?
Bestimmt 2 Monate nicht oder so. Also bis die Chemo angefangen hat.
Weil sozusagen bis es optisch auch sichtbar wurde.
Genau, weil alles, was für mich Unsicherheit birgt, ist sozusagen, und wir Eltern können es eigentlich noch für uns behalten, ist für mich die Sicherheit, die wir dem Kind geben können. Also ich muss meinem Kind nichts geben, was es eh nicht tragen kann. Aber dieses Optische war halt einfach unaufhaltsam. Die Haare sind ausgefallen und wir haben sie dann behutsam rangetastet. Wir haben Bücher gelesen dazu. Ich habe immer wieder ganz klar gesagt, ich werde daran nicht sterben, ich werde wieder gesund, es ist eine Krankheit, durch die wir jetzt durchgehen, also ich bin, weil wir dürfen auch damit rechnen, dass Kinder mit Informationen aus der Schule kommen, die wir nicht sagen wollen. Also zum Beispiel eine befreundete Mama hat nie das Wort Krebs benommen, weil sie sagte, sie wollte das nicht. Aber die Kinder in der Schule wissen, also bekommen natürlich durch ihre Eltern wieder was mit oder dann stirbt deine Mama jetzt. Also man darf sich halt auch wirklich auf Fragen einstellen, auf die man nicht gewappnet ist. Und aber das sozusagen anzunehmen und auch einfach das Gefühl dazulassen und auch einfach, was wir am Anfang noch immer gemacht haben, wo wir ja so hinzutendieren, ist dieses so, du musst dir keine Sorgen machen, es wird alles wieder gut. Und davon aber wegzugehen und auch einfach diesem Gefühl dieser Sorge Raum zu geben, dass das Kind die Sorge haben darf, dass Mama jetzt krank ist und dass ich die Sorge in den Arm nehme und sage, ja, es ist richtig scheiße. Also wir haben halt auch teilweise richtig Angst davor, das ist halt auch einfach, das habe ich auch einfach in der Diagnosenzeit gemerkt, als ich meine Ausbildung und so gemacht habe, dass wir halt einfach verlernt haben, das Gefühl unserer Kinder anzunehmen und keine Angst davor zu haben, weil wenn das Kind, also unser Partner, unsere Eltern, die dürfen Angst haben, ja, die dürfen Angst haben, Mensch, wir machen uns so Sorgen um dich, aber wenn unser Kind sowas sagt, dann ist direkt so, nein, 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 ich möchte auf keinen Fall, dass es dir schlecht geht, du musst dir gar keine Sorgen machen, mir geht's super, also ich kümmere mich darum. Und das ist in meinen Augen einfach komplett kontraproduktiv, weil das Kind, also es wird ja, die Sorge wird ja nicht kleiner, sondern es lernt einfach nur, ich darf jetzt hier mir keine Sorgen machen, sonst macht Mama sich wiederum Sorgen. Ja,
dem Gefühl keinen Raum geben.
Genau, dem Gefühl keinen Raum geben. Und das war tatsächlich richtig hart, weil das Kind weinen zu sehen und zu sehen, ich will aber nicht, dass du krank bist, Mama, ich möchte, dass es dir gut geht, da kommen jetzt schon wieder fast die Tränen, das ist richtig harter Tobak. Und dann auch mit dem Kind mitzuweinen und zu sagen, ich mache mir auch Sorgen, es ist, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird alles gut. Und das habe ich auch am Ende jetzt der Diagnose von meinen Kindern gespiegelt bekommen, dass sie sagen, ja, das war schon echt komisch. Also jetzt, wenn wir auch so Videos und Fotos angucken, Mama, du sahst da echt, es ist irgendwie unheimlich. Und gleichzeitig wussten wir aber irgendwie immer, es wird alles gut gehen. Mhm. Und das ist, ja.
War da dieser Umbruch, wo du für dich, also du hast ja zwei, also kannst du uns vielleicht nochmal zeitlich kurz einordnen?
Werbung.
Jetzt gibt's noch ein kleines bisschen Werbung für euch. Ich möchte heute kurz über ein Thema sprechen, das mir im Alltag mit Familie wirklich ständig begegnet, und zwar Duftstoffe in Wasch- und Putzmitteln. Das klingt vielleicht erstmal total banal, aber gerade bei Babys und kleineren Kindern ist das tatsächlich ein Riesenthema. Ich finde aber generell auch bei Erwachsenen. Viele Produkte riechen ja bewusst stark nach frisch oder sauber, aber genau diese Duftstoffe können Haut und Atemwege reizen. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Kontakt Kinder mit Textilien haben, Kleidung, Bettwäsche, Kuscheltiere, dann ist das schon etwas, wo ich immer sage, weniger ist da wirklich mehr. Ich empfehle Familien deshalb ganz häufig, gerade in den ersten Jahren oder generell einfach, auf möglich reizfreie Produkte umzusteigen. Und ein Produkt, das in dem Zusammenhang wirklich sinnvoll finde, ist das Sensitive Waschmittel von Haker. Das kommt komplett ohne Duftstoffe aus, ist dermatologisch getestet und einfach sehr gut verträglich. Gerade für sensible Babyhaut oder auch, wenn jemand in der Familie zu Allergien neigt. Ich bin generell der Meinung, das sollte man für alle Menschen benutzen. Was ich auch mag, es ist ein Konzentrat. Das heißt, ihr braucht wirklich nur eine kleine Menge und kommt sehr lange mit dem Waschmittel aus. Und weil sich das Thema ja nicht nur auf Wäsche beschränkt, auch beim Putzen ist es ähnlich. Kinder sind überall auf dem Boden, am Hochstuhl, Spielzeug, Arbeitsflächen, und da möchte man einfach keine aggressiven Rückstände haben. Da finde ich auch die Neutralseife von Haker spannend, weil sie sehr mild ist, aber trotzdem alles gründlich reinigt. Bei Haker müsst ihr euch also nicht entscheiden zwischen sauber und sicher, sondern ihr habt beides. Wenn ihr euch also selber überzeugen wollt, bekommt ihr aktuell 15% auf das gesamte Sortiment bei Haker mit dem Code KINDER15. Den Link packe ich euch natürlich in meine Shownotes, und jetzt geht's gleich mit der Folge weiter.
In 2024 die Diagnose zu Beginn des Jahres bekommen?
Im Juli. Im Juli habe ich die bekommen, genau.
Und wann war für dich klar, so auch, dass du dich trotz Therapie beruflich verändern willst? Also war das auch so ein bisschen, dass du eine Ablenkung brauchst? Also,
genau.
Oder also war der Impuls, die Kinder, was du gerade beschrieben hast, ne, den Gefühlraum zu gehen? Also ich meine, du hast dich ja schon wahrscheinlich generell als Mutter beschäftigt man sich ja mit Dingen. Also das ist ja auch, kommt bei dir, du sagst immer ganz oft, das habe ich jetzt gelesen auf deinem Account, dass du halt sagst, dass wir ja eigentlich schon ganz viel wissen.
Ja.
Aber an der Umsetzung scheitert es ja dann
ganz genau.
Oft. Und dass wir es einfach ja wollen, aber es ist unser Nervensystem. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wo war der Punkt, dass du für dich gesagt hast, okay, jetzt möchte ich auch, ich habe eine Diagnose, die meine Familie komplett auf den Kopf gestellt hat. Nicht nur deine Kernfamilie, sondern auch deine Familie. Ja. Du hast 3 wunderbare Geschwister, ihr seid super eng.
Nein, 5 sogar. Ich habe ja noch 2 Halbgeschwister. Ach, stimmt, das sind 6 Kinder.
Ja, stimmt. Aber ihr seid als Geschwister ja alle sehr, sehr eng und vor allen Dingen auch mit deinen Schwestern. Das war ja auch für deine Schwestern einfach auch eine total schwierige, wenn du mit deiner Schwester so eng bist und dann ist einfach
total
krank. Ja. Also da sind ja alle von betroffen. Aber wann war so dieser Punkt, dass ich gesagt habe, trotz Therapie starte ich jetzt nochmal auch gleich noch meine berufliche Neufindung?
Ja. Also in der Tat war es nicht der berufliche Aspekt. Das war eher so ein bisschen, ich saß hier auch mit Miri damals zum Glowcast, als ich die Diagnose bekommen habe. Und da war so ein bisschen so, was will mir die Krankheit, warum habe ich das jetzt?
Ja.
Und das war so ein bisschen, vielleicht ist jetzt der Moment, dass ich mich mal um mich kümmere. Mhm. Weil das, was ich jetzt auch mit Beziehungsvoll mache, dieses unbewusste Aufopfern von ich stelle meine Bedürfnisse ganz hinten an und ist Hauptsache meinen Kindern geht's gut, das machen wir ganz unbewusst. Und vor allem, das kommt aus einer intrinsischen Motivation, weil wir sagen, ich möchte es auf jeden Fall meinen Kindern viel besser haben lassen, als ich es hatte. Ja, also nicht mal so, sondern ich mache es einfach anders. Ich werde eine gute Mutter. Das definiert ja jeder anders so.
Ja.
Also ich habe mich viele Jahre, wie du gerade schon angemerkt hast, ich habe mich immer schon mit Erziehung, Beziehung zu Kindern, das ist schon immer mein Thema, seit ich denken kann. Das hat natürlich das alles jetzt nochmal bestätigt. Auch mit der gewaltfreien Kommunikation setze ich mich schon lange auseinander. Und ich habe einfach gemerkt, so vielleicht schaue ich mal genauer hin, warum, ne, also weil ich damals auch noch die Mama war, die, wie du gerade schon meintest, alles wusste. Ich habe jeden bedürfnisorientierten das Buch gelesen, jedes Podcast gehört und ich bin immer wieder in diese Situation gerutscht, dass ich unfair wurde, laut wurde, dass ich, meistens konnte ich auch noch bei meinen Kindern das so ein bisschen zusammenreißen, aber meinem Partner gegenüber ist dann immer alles rausgekommen. Ja, und dann waren es so unverhältnismäßig dolle Gefühle, dass ich irgendwie dachte, so das kann ja nicht normal sein. Also das ist so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt der Moment, weil mir ging es auch tatsächlich zum Glück nicht so schlecht. Also ich hatte natürlich, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich habe schon schlimmere Sachen sozusagen gehört, dass sie wirklich körperlich auch ist. Und ich konnte wirklich klare Gedanken fassen. Ich konnte ja im Bett liegen und was machen. Und dann habe ich gesagt, dann nutze ich jetzt die Zeit, weil die Kinder gehen ja weiterhin in die Kita und in die Schule. Und dann bin ich aus Zufall sozusagen über diese Ausbildung gestolpert und dachte mir irgendwie, das innere Kindarbeit und gewaltfreie Kommunikation, komm, das mache ich jetzt. Und das war nicht ein Prozess von, ich drücke jetzt mal auf den Knopf, sondern das war wirklich ein langer Prozess. Und wie du auch gerade meintest, dieses von außen bekommt man vor allem auch so von Schwiegereltern und Eltern. So, jetzt erhol dich doch, kümmere dich doch um dich. Jetzt kannst du nicht eine Ausbildung anfangen. Wie willst du das denn schaffen? Du bist doch krank. Also wirklich auch da diesen inneren, der inneren Stimme zu folgen. Das war ein Prozess und dann habe ich gesagt, das war aber nicht, weil das ja die Ursprungsfrage war, weil ich jetzt einen neuen Job wollte, sondern es war eher, ich guck mal, wie ich mich nochmal anders heilen kann, auf einem anderen Weg. Also warum bekomme ich das jetzt auf einer, vielleicht auch so ein bisschen spirituell gedacht, warum bekomme ich diese Krankheit, mein Körper gibt mir diese Krankheit, obwohl es mir doch so gut geht, vermeintlich haben wir doch alles, so warum soll ich, habe mich immer gesund ernährt, warum soll ich jetzt diese Krankheit bekommen? Genau.
Also du dachtest, hatte ich das auch nochmal so ein bisschen, das gerade die Spiritualität angesprochen, so hat das nochmal so deinen Blick auch so ein bisschen verändert? Ich habe dich das erste Mal so kennengelernt, du warst ja zeitgleich mit deiner großen Schwester schwanger, ne? Ja. Ihre Kinder sind ja nur wenige Tage auseinander und da habe ich dich auch immer so empfunden, deine Schwester war eher so go with the flow und du warst super organisiert in deiner Schwangerschaft, alles so super geplant, du wusstest alles, ne? Also so habe ich dich, also ich habe dich zwar nicht persönlich, aber ich habe immer gesagt, okay, Rose wusste das alles, wie das so funktioniert.
Wusste ich immer alles.
Ja, ne? Und so habe ich dich auch so wahrgenommen und so als so richtig so die perfekte Mutter, so die sich für alles so, und wie du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich sehr beeindruckend. Vielleicht ist auch diese Krankheit zu mir gekommen, um mir was zu zeigen, ne? Weil sonst ist man ja auch oft so, dass man in seinem Hamsterrad ja weiterläuft.
Definitiv.
Und gar nicht bewusst.
Bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Ja.
Also jetzt im Nachhinein, ich gehe so weit, dass ich sage, ich bin dankbar, dass ich den Krebs bekommen habe. Weil ohne den Krebs würde ich nicht hier sitzen, würde ich nicht mit dir über mein Herzensthema sprechen. Ich wäre nicht ausgestiegen aus diesem Hamsterrad, weil den Job, den ich vorher gemacht habe, der hat mir gefallen. Es waren nette Kollegen, ich bin da gerne hingegangen. Es hat auch wirklich, es war ein großer Trennungsschmerz, diesen Job zu kündigen. Ich habe wirklich wie eine Trennung. Ich habe richtig geweint, weil ich wusste irgendwie, er gehört nicht mehr zu mir. Es ist nicht mehr der richtige Partner. Aber so richtig loslassen tut auch weh. Und Und trotzdem wusste ich aber, es ist das Richtige. Ja? Und
das macht ja auch Angst, ne?
Total. Also so, ja,
von einer Festanstellung warst du ja.
Definitiv.
Wie viele Jahre lang?
13 Jahre.
13 Jahre in einem Unternehmen. Hast ja auch tolle Sachen aufgebaut.
Auf jeden Fall. Also ich bereue da gar nichts. Es war auch nicht aus so einem Groll, ich will jetzt unbedingt einen neuen Job oder, sondern wirklich, dass es damit gewachsen ist, dass ich die Ausbildung bei Kathi Weber gemacht habe und dann einfach gemerkt habe, boah, das ist ja total meine, also ich habe endlich ein Werkzeug an der Hand, wo ich mein ganzes Wissen, meine ganze Liebe zu den Kindern, wie wir auf Kinder schauen, die gewaltfreie Kommunikation verbünden, das hat einfach so viel bestätigt. Ja. Und das hat der Krebs ermöglicht, diese Krankheit, dass ich da ausgestiegen bin. Und ich hätte mir das natürlich gerne alles erspart, den Haarausfall und die das über die Toilette hängen und alles. Und gleichzeitig habe ich auch zu meinen Schwestern gesagt, diese Krankheit, dass ich diese Krankheit hatte, dass ich mich gehäutet habe, dass ich kein Haar mehr im Gesicht hatte. Gar nichts. Ich war wie ein Nacktmulch, ja. Dass ich einfach in den Spiegel geguckt habe. Ich habe mich innerlich nicht krank gefühlt. Und ich habe mich in den Spiegel angeguckt und habe gesagt, okay, ich bin krank und da ist irgendwas, was gesehen werden möchte. Mhm. Ja? Und das hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Krankheit, die man im Äußeren nicht so sehen würde, gehabt, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so möglich gewesen, diese Transformation.
Ja, krass. Also das ist wirklich beeindruckend, wie du es, also das eher als positiv jetzt siehst, dass du diese Krankheit hattest. Ich würde gerne nochmal auf zurückgehen, wie es dir ging, als du selber das erste Mal Mutter geworden bist. Und du hast ja jetzt sozusagen eine, ja, wie du gerade gesagt, eine Transformation gemacht. Auch, dass es Situationen gab, die dich sehr gestresst haben, wo du nicht die Mutter, das ist ja auch so, du möchtest ja Mütter jetzt begleiten, die Mutter zu sein, die sie sich eigentlich wünschen zu sein, aber es gibt ja dann die Situation im Alltag, die wir alle kennen, also die wir alle kennen, die uns an unsere Grenzen bringen und wo wir halt dann vielleicht nicht die Mutter sind, die wir gerne sein möchten. Hattest du selber auch einige Situationen, also als du beim ersten Mal oder beim zweiten, also wie war das bei dir?
Ja. Also ich hatte definitiv ganz viele Situationen davon und ich will auch vorab nehmen, es ist auch nicht das Ziel, dass wir diese Situation nicht mehr haben. Das ist einfach nicht authentisch. Und das mal zu, also authentisch ist nach wie vor, dass wir unseren Kindern spiegeln, wir sind auch ein Mensch, wir uns geht's mal gut, uns geht's mal nicht schlecht, uns geht's mal schlecht. Das ist einfach menschlich. Was vorher die Rose vor dem Krebs war halt sehr, wie du gerade schon gesagt hast, sehr perfekt, auch unbewusst perfekt, sondern ich wollte für meine Kinder einfach das Allerbeste, was wir ja alle wollen. Wir wollen für unsere Kinder das Allerbeste und ich habe mich immer unbewusst hinten rangestellt. Heißt, ich habe unbewusst immer wieder gar nicht bei mir eingecheckt. Ich wusste irgendwie gar nicht, wie geht's mir jetzt gerade eigentlich. Wenn du mich gefragt hast, wie geht's mir, dann habe ich in der Regel gut gesagt, weil ich auch ein sehr positiver und sehr geladener Mensch war. Aber so richtig, so wie geht's mir jetzt gerade eigentlich und warum, das wusste ich lange nicht. Ja, also jetzt im Nachhinein gesehen. Ja, und auch einfach, dass diese Situation, dass man dann doch immer wieder an diesem Punkt kommt, wo man auf den Tisch schaut, wo man laut wird, wo man sagt, jetzt ist Schluss, mir reicht's, ich halte es nicht mehr aus. Es ist so, und wie gesagt,
ich kann nicht mehr.
Genau, und es ist auch authentisch, dass das immer noch passiert. Das Ziel ist nur, dass wir das weniger haben und dass wir uns besser verstehen. Das ist das, was ich mit Beziehungsvoll erreichen möchte, dass wir verstehen, es ist nicht das Ziel, dass wir perfekte Mamas sind, dass unsere Kinder immer alles haben, genauso wie der andere und immer alles zurechtgelegt und ne, der perfekte Urlaub und so, das ist einfach nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass wir authentisch sind und unser Leben leben, uns um uns kümmern, dass wir weggehen können und dass wir trotzdem wissen, mein Kind hat alles, was es braucht und trotzdem kann ich jetzt gehen und mein Kind ist traurig, das darf traurig sein und trotzdem gehe ich. Und die alte Rose hätte dann halt abgesagt, nee, mein Kind weint so doll, das kann ich jetzt nicht machen, das geht nicht oder dann haben wir die Party abgesagt, dann gehen sie doch nicht zu Oma und Opa, weil ich das nicht ausgehalten habe, dass es meinen Kindern schlecht geht. Also meine Meinung war, den Kindern soll es so gut wie möglich gehen, das hieße auch für mich so harmonisch und konfliktfrei wie möglich. Und das, mache ich, das ist jetzt heute nicht mehr
und
so.
Und wenn dein Kind jetzt weint, gehst du trotzdem?
Ja, ich gehe nicht einfach und sage so, Mic drop und gehe, sondern ich weiß ja vorab, was mein Kind braucht, um das zu schaffen.
Und das schlechte Gewissen ist ja auch immer so das Thema, was wir haben.
Das schlechte Gewissen.
Das schlechte Gewissen ist einfach, also ich weiß auch, dass irgendwie meine Kinder bei ihrem Vater genauso gut betreut sind. Wir haben gerade eher so die Situation, dass mein Mann mehr zu Hause ist als ich. Und ich hatte gerade gestern die Situation, ich habe super lange gearbeitet Und dann wollte ich mich aber gerne eigentlich noch mit einer Freundin treffen, die schon 100 immer wieder abgesagt. Also weißt du, man hat als Mutter ja andauernd dieses schlechte Gewissen gegenüber dem Partner, gegenüber den Kindern, den Freunden. Und eigentlich denke ich immer so, oh, aber eigentlich brauche ich mal eigentlich nur Zeit für mich. Ja, ne? Also so dieses, man will ja irgendwie eine gute Freundin sein, man will eine gute Mutter sein, man will eine gute Partnerin sein und irgendwie am meisten bleibt man selber auf der Strecke.
Genau. Und willst du auch eine gute Freundin für dich sein?
Ja, ja. Und das finde ich so schwierig, Rose, im Alltag.
Absolut.
Da, also das hört sich immer alles so schön einfach aus, das so Selbstfürsorge.
Total. Definitiv. Ganz schwer.
Und dann denke ich immer, the most important thing sind meine Kinder. Und dann bin ich fertig mit der Arbeit und dann wird, oder was mir so, ich kann jetzt ganz persönlich reden, weil so, ich arbeite, ich nehme mir keine Zeit zum Beispiel, um mal kurz noch Mittagessen zu gehen, weil dann denke ich so, okay, aber dann komme ich ja noch eine halbe Stunde später nach Hause und ich will ja nach Hause, weil das schlechte Gewissen ist ja schon, oh, du arbeitest ja schon so super viel.
Ja, ich weiß.
Und dann diese Pause zu nehmen, aber eigentlich wäre die Pause ja gut, weil ich komme zu Hause an und bin total...
Genau, das ist ja dein Bauchgefühl.
Unterzuckert.
Ja, und das Allerwichtigste bist du, Sissy.
Ja, das ist schwer, Rose.
Ich weiß. Es ist das absolut Allerschwerste in unserer Mamaschaft, würde ich sagen. Das ist einer der Kern, also es ist einfach so krass anstrengend und herausfordernd, da eine Balance zu finden und auch zwischen dieses schlechte Gewissen mir gegenüber, meinen Freunden, meinem Partner, wie du gerade meintest, und da kontinuierlich diese Situation, also man erstmal das Mittagessen nehmen, weil wir können nicht aus einem leeren Glas schöpfen. Heißt, wenn du nach Hause kommst und Hunger hast und deine Grundbedürfnisse schon mal so, dann können wir uns schon mal gar nicht um andere kümmern. Ja, also das ist ja auch der erste Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, die Selbsteinfühlung. Also ich schaue immer erst bei mir hin, was brauche ich eigentlich? Ne? Wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske. Mhm. Die alte Rose hat gedacht, nie im Leben mache ich mir zuerst meine Sauerstoffmaske, wenn meine Kinder hier neben mir sitzen. Ja, so, das ist so. Ja, und das ist aber, wir können uns ja, wenn ich ohnmächtig bin, kann ich mich nicht um meine Kinder kümmern, auch weil die eine Sauerstoffmaske auf hat. Ich falle um und dann, was passiert dann? Ja, so.
Dann sitzen sie da allein.
Ja, also wenn du nach Hause kommst, das ändert sich natürlich nicht von heute auf morgen, dass dein Kind nicht mehr schreit und nicht mehr mit möchte, sondern es kann sich ändern, wie wir auf die Situation gucken und wie dein System das annimmt und wie du dich darum kümmerst, dass dein Kind alles hat, was es braucht. Ja, also das Wissen alleine, dass das bei dem Papa gut geht und das auch ja tatsächlich wirklich in den meisten Fällen so ist, dass es ja in Ordnung, nur dein ganzes System, dieses schlechte Gewissen und dieses, dir wird warm und du bist gestresst und genervt, das hat ja eigentlich nichts mit der Situation an sich zu tun, dass es den Kindern gut geht bei Papa, sondern das ist ja der Moment, dass dein Kind schreit und es löst ja etwas in dir aus, ja. Und was ich jetzt mit beziehungsvoll mache, ist ganz bewusst hinzuschauen, also beziehungsvoll ist sozusagen zu schauen, was brauche ich, um die Mama zu sein, die ich selber sein möchte. Ja, also entspannt und sich um alle zu gucken. Ich habe alles im Blick und dabei aber vor allem mich nicht aus den Augen zu verlieren. Weil tatsächlich auch zu allen Ja sagen ist ja auch nicht das Ziel, sondern wirklich zu gucken und auch immer nur den Kindern zu geben und nur, du gehst nie zum Abendessen mit deiner Freundin, ist auch nicht das Ziel. Ja, und dass wir uns überhaupt gut lesen können, das ist unser Nervensystem. Ja? Und das Nervensystem, wenn wir zum Beispiel innere Kindarbeit machen oder die gewaltfreie Kommunikation anwenden möchten, das funktioniert halt alles nicht, wenn wir nicht in der Lage sind, bei uns zu bleiben und unseren Körper zu lesen, was brauche ich eigentlich jetzt gerade. Ja? Und das ist so ein bisschen das, was ich mit beziehungsvoll mir vorgenommen habe, den Mamas zu helfen, zu verstehen, was ist überhaupt gerade bei mir los, was ist mit meinem Nervensystem. Also es gibt den ventralen Vagus, dazu sagen, sind wir total in Sicherheit und in Verbindung, unsere Stimme ist warm, wir sind in Beziehung, wir können unser Kind liebevoll angucken. Ja? Auf dieser Ebene ist sozusagen beziehungsvolle Elternschaft möglich. Ja? Und dann gibt es den Sympathikus, heißt ich bin im Kampf oder Flucht und ich bin angespannt, ich werde laut, meine Stimme wird scharf, mir wird warm, mein Herz rast. Ja? Und dann gibt es halt noch den dorsalen Vagus, heißt, es ist wirklich, ich bin im Erstarren oder im Eingefroren und bin eigentlich so ein bisschen, ich funktioniere nur noch, ich bin total hoffnungslos. Ja? Also die meisten Mamas kennen das so ein bisschen abends auf der Couch, ich bin völlig erschöpft vom Tag.
Ja.
Und es ist ein gesundes Nervensystem, wechselt von diesen drei Systemen eigentlich hoch und runter. Also es ist nicht das Ziel, dass ich immer entspannt bin und im ventralen Vagus immer bin. Ja, das ist ja auch, wenn sonst würde ich ja auch, wenn ich über die Straße komme, da kommt ein Auto, würde ich ja nicht zurückgehen.
Keine Gefahr, ja.
Das ist ja auch Flucht und Erstarren. Ja, nur was im Moment passiert, ist, dass unser Kind etwas in uns auslöst. Ja, und das ist wirklich nur der Auslöser, weil die Ursache ist etwas ganz, ist viel, viel tiefer. Und da fängt die innere Kindarbeit an oder der Auslöser ist sozusagen, das Kind schreit und es wird aber etwas in uns sozusagen ausgelöst, was viel älter ist. Also zum Beispiel, das Kind schmeißt sich auf den Boden und dein System weiß, also hätte ich das als Kind gemacht, dann wäre aber, also absolute Gefahr.
Aber vielleicht hast du das ja auch als Kind gemacht.
Ja, genau. Ja. Aber wie deine Eltern sich darauf sozusagen, wie deine Eltern in dem Moment reagiert haben, ist sozusagen das, was dein System abgespeichert hat. Okay. Und das passiert ja im Leben nicht nur einmal und das sind auch nicht nur unsere Eltern, sondern es gibt ganz, ganz viele Unterbrechungssituationen in unserem Leben. Das kann beim Kinderarzt sein, in der Schule, ja, und unser System lernt immer wieder so, jetzt muss ich achtsam sein, jetzt bin ich lieber zurückgezogen und erstarre mich oder gehe in den Kampf oder
Aber es sind ja oft diese Situationen, wo wir als Eltern oder als Mütter so gestresst sind, gerade in diesen Rush-Houren des Lebens. Ne? Also ich würde ja sagen, morgens.
Total, ja.
Also wo wir auch fremdbestimmt sind. Ich finde, oft sind wir ja auch einfach so fremdbestimmt durch Zeiten, die wir einfach einhalten müssen. Hm. Ne? Also sei es in der Kita, dass man pünktlich zum Morgenkreis kommen muss. Dann, du hast jetzt auch mittlerweile 2 Schulkinder, ne?
Ja.
Das sind ja Situationen,
total,
die einfach das ganze
Zeitdruck.
Ja. Und ich glaube, das ist, also diesen Zeitdruck, also wenn eine Schule später anfangen würde, würde es ja, glaube ich, für alle Familien.
Der Zeitdruck
also,
würde sich einfach nach hinten verschieben.
Ja, meinst
du? Ja. Also in ganz vielen Fällen verschiebt sich, weil wir sind ja als Eltern verantwortlich, dass dieser Zeitdruck gar nicht aufkommt, ne?
Heißt, naja, wir dürfen, aber im Dunkeln aufstehen.
Ich fühle es 1000%ig. Also wir haben ja genau das Gleiche. Hm. Nur, warum ich gerade vom Nervensystem gesprochen habe, ist, dass wir sozusagen als Mama, als Eltern immer mehr bei uns bleiben können. Heißt, im ventralen Vagus bleiben können und nicht immer in den Sympathikus springen können. Ja. Weil das passiert ja. Wir haben Zeitdruck und dann merken wir so, jetzt wird mir warm, jetzt die Schule und dann wird auf einmal, wird unser System aktiviert und dann können wir immer weniger entspannt und ruhig bleiben und eine Lösung finden. Weil am Ende finden wir ja immer eine Lösung. Nur was es am Ende für eine Lösung ist und ob wir zu spät kommen oder nicht, das ist halt wirklich...
Ja, und wie wir dann auch sind. Ne?
Total, das ist ja, und deshalb sozusagen, das ist sozusagen der erste Schritt, warum ich mit beziehungsvoll beim Nervensystem anfange, weil du kannst alles wissen. Du kannst wissen, ich möchte mein Kind bedürfnisbindungsorientiert erziehen. Ich möchte, dass sie alles bekommt, was es möchte. Ob das, sei mal auch mal dahingestellt, ob das so richtig ist. Ja, aber ich kann sozusagen gar nicht das umsetzen, wenn ich nicht in meinem System ruhig bleibe.
Ja.
Ja? Und bedürfnisorientiert heißt, by the way, nicht, es ist immer konfliktfrei und harmonisch. Ich finde, das ist halt auch zum Beispiel einer der großen Irrtümer der heutzutage Elternschaften, weil wir sagen, naja, wenn ich doch meinem Kind alles gebe, was es braucht, wenn ich ihn doch nur frage und ich bitte ihn so viel und dann macht er es immer noch nicht mit, vielleicht spürst du das gerade, dann denkst du auch schon, jetzt reicht's doch, ich habe dir doch alles gegeben. Und das braucht unser Kind nicht. Ja? Kinder brauchen Führung und Grenzen. Ja?
Und Klarheit. Ne?
Und Klarheit und eine Grenze können wir aber, wir wollen nicht so Grenzen ziehen oder führen wie unsere Eltern oder ne, die meisten Eltern, sagen wir mal, ne, so, du hast zu funktionieren, schluck deine Gefühle runter, reiß dich zusammen, mach nicht so ein Theater. Ja, das sind ja auch alles Sätze, die waren bei der alten Rose immer auf der Zunge. Ja, die habe ich irgendwie geschafft runterzudrücken, aber dann sind sie halt irgendwo anders runtergekommen. Und das ist ja immer noch der Alltag von ganz vielen, dass wir irgendwann, kommen wir an so einen Punkt, wir haben alles gefragt, wir haben alles angeboten, ne, so und jetzt reicht's aber jetzt. Jetzt ist aber mal Schluss. Und das ist das Nervensystem, was anspringt und dann auf einmal, sagen wir mal, spulen mal vor und auf einmal sitzt du da und denkst mir so, ja, scheiße, jetzt habe ich schon wieder so ein Bullshit gesagt, was ich gar nicht sagen wollte. Das Kind weint, ich habe auch noch ein schlechtes Gewissen, weil wir uns jetzt gestritten haben. Ja. Und das heißt, wenn wir schaffen in diese Momente, weil die alte Rose zum Beispiel, die hat diese Momente gar nicht abfangen können. Die hat dann auf einmal, war ich dann sofort im Sympathikus und war direkt so, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt reicht's, so, jetzt nehme ich das und wir gehen jetzt zum Auto. So, ja. Und dann habe ich immer gefragt, warum verstehe ich nicht diesen Moment von, ich bin die bedürfnisorientierteste, tollste, perfekteste Mutter zu, ich bin hier der Godzilla, der hier alle...
Und wie, aber wenn du jetzt mal beschreibst, und ich glaube, das ist für die Hörer und Hörerinnen ja schon total interessant, wie ist dann die Rose in der jetzigen Situation?
Ja.
Also du gehst jetzt in diese Extremsituation mit der Godzilla. Wie ist der jetzt?
Ja. Ich ich halte definitiv Grenzen, nur ich halte sie in Verbindung. Mhm. Heißt, sagen wir mal, das Kind möchte ein zweites Eis und ich sage, du möchtest ein zweites Eis, das höre ich. Gleichzeitig gibt es kein zweites Eis. Ich bleib dabei und du kannst das richtig scheiße finden. Mhm. Und dann liegt mein Kind auf dem Boden, schreit mich, boxt mich an und ich schaffe es aber vorher, mein Nervensystem, und das kann man übrigens, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, nicht in der Situation immer machen. Das dürfen wir in unseren Alltag etablieren, dass wir unser Nervensystem erklären, ich bin hier in Sicherheit und ich bin jetzt erwachsen. Aber in dem Moment, also ich mittlerweile schaffe, mein System macht schon automatisch, ich mache zum Beispiel so, wenn ich macht mein System automatisch mittlerweile schon Sachen, die mich runterholen.
Das ist deine Micro-Habits.
Ja, die sind, genau, das passiert mittlerweile, aber das liegt nur daran, dass ich monatelang etabliert habe, jeden Tag, mehrmals am Tag, Sachen zu machen, die meinem System suggerieren, ich bin in Sicherheit. Und dann schaffe ich sozusagen, mein Kind ist nervig, ja, sagt also zum Beispiel auch so, du Kackscheiß-Mama, kannst, also mein Sohn
können
sagt...
Können wir nochmal in der Situation beim Eis bleiben, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das zweite Eis oder generell mehr, wenn du jetzt im Supermarkt, und das sind ja diese Situationen, wo man eh auch sehr gestresst ist, weil man muss alles auf das Band verladen und dann alles, also man muss schnell einpacken. Also ich finde diese Situation, also ich gehe ja liebend gerne alleine einkaufen, weil wenn ich mit vielen Kindern eingehe, dann können wir das noch und das noch und so. Und natürlich geht man ja manchmal einfach in diesen Überlebensmodus, ja okay, ich diskutiere, also ne, was man ja eigentlich gar nicht will, aber manchmal ist man ja auch einfach, hat man keine Kraft.
Natürlich. Und auch unsere, das ist, da kommen wir halt wieder zu dem, ich darf mich gut um mich kümmern. Und es ist auch total menschlich und authentisch, dass das mal nicht klappt.
Ja.
Und da ist dann wieder diese Authentizität, von der ich spreche. Es ist authentisch, sich nicht immer perfekt und wohlwollend gegenüber den Kindern zu äußern. Ich finde, das sollten wir mal rausnehmen, diesen Druck, weil das ist ja auch, was uns oft, ne, sag lieber das und sag nicht auf Instagram, sag das, aber dann sag das nicht. Das ist ja, wir haben so viele Sachen abgespeichert und gelesen und es funktioniert aber in den allermeisten Fällen nicht.
Aber jetzt haben wir das zweite Eis, du bist ganz klar bei dir, ne, dass du dein Kind siehst und sagst so, hey, verstehe das, dass du ihn gerne, aber es gibt jetzt keins. Ja. Und dann liegt es da weiterhin schreiend auf dem Boden, alle schauen dich an.
Ja.
Everybody.
Genau. Ja.
Und was macht Rose dann?
Ja. Also das, da habe ich zum Beispiel auch eine Strategie von, das hat mich damals maximal gestresst, dieses, alle gucken mich an. Mhm. Ich stelle mir da immer so eine Schutzblase um mich rum vor und da prallt alles ab, was daran reinkommt. Also ich wirklich, ich probiere Strategien für mich entwickeln, weil ich wirklich gemerkt habe, was ist denn das Wichtigste für mich? Für mich ist das Allerwichtigste, dass mein Kind sich in Verbindung wieder beruhigen kann, weil das Kind ist ja in einem absoluten Ausnahmezustand. Ja. Es ist ja egal, was ich sage oder mache. Also meistens ist alles, was man sagt, sowieso falsch.
Das hört's auch
heißt,
gar nicht mehr.
Das Kind fühlt sich ja sicher, wenn ich einen sicheren Anker, und da fängt wieder Co-Regulation an, von denen alle so sprechen, das kann ich nur machen, wenn ich auch reguliert bin. Mhm. Heißt, wenn ich sowieso, jetzt hör doch mal auf, jetzt komm, das ist voll nervig, jetzt reiß dich doch mal zusammen, dann ist mein System im Sympathikus und dann kann das Kind, oh Gott, Mama ist gestresst, jetzt bin ich erst recht gestresst. Und das sind natürlich jetzt gerade Idealvorstellungen, dass man immer entspannt ist und ruhig, nur wenn wir also Stück für Stück in unseren Alltag diese Nervensystemregulationen einbauen, also wirklich sowas machen wie Summen, Brummen, ja, Hand aufs Herz,
hüpfen,
ne, also und ihr dürft euch auch mal dabei beobachten, wie ihr zum Beispiel den Tisch abputzt, ne, ob ich den so abputze und dann merke, sorry, ich bin ja gerade gar nicht im Überlebensmodus, sondern ich kann ja auch ganz normal den Tisch abputzen, wir putzen uns so die Zähne, das ist alles Überlebensmodus, also es ist einfach irre, wie wenn man uns mal liest, wie schnell wir
mal
Mütter
sitzen, ne?
Ja, also einfach mal sitzen, anstatt einfach immer zum Handy zu greifen. Das ist übrigens auch ein, ich kann gar nicht ruhig, weil da mein Gedankenkarussell losgeht. Also nehme ich lieber immer mein Handy in die Hand und dumpscrolle, weil das gibt mir Sicherheit. Ich muss mich gar nicht drum kümmern. Das ist alles ein Zeichen vom Nervensystem. Mhm. Ja, und wenn wir halt schaffen, im Tag immer wieder so Regulationsübungen reinzubringen, ja, also wirklich beim Zähneputzen, atmen. Also atmen klingt immer so, so Achtsamkeit, ja, wer atmet schon? Aber es ist halt wirklich...
Aber bewusst atmen ist auch... richtig anstrengend, ne? Also es wer ist, einmal eine Breathwork-Session gemacht hat.
Das ist ja nochmal,
That's crazy. Also,
das meine ich jetzt nicht im Mama-Alltag, sondern wirklich dieses beim Zähneputzen, ne? 4-mal ein und 8-mal aus. Ja. Ja? Oder ich lege die Hand auf mein Herz und auf meinen Bauch, das schüttet Oxytocin aus, ja, und ich fühle mich wieder glücklich und ich bin so, also ich fühle mich nicht, das ist jetzt schon wieder zu viel Erwartungen, aber mein Körper wird suggeriert, mir geht es gut und ich bin hier in Sicherheit. Und unsere, in diesem ganzen System, zum Beispiel in diesen ganzen Situationen im Supermarkt zum Beispiel, nimmt unser System halt immer die gut befahrene Autobahn. Ja? Das, was es kennt. Das, was mir Sicherheit suggeriert. Und wenn wir das halt sozusagen einbauen, dann lernt unser System immer wieder mal die Abbiegung zu nehmen. Weil es ändert sich nichts. Die Situation wird sich nicht ändern. Die Menschen werden nicht anders blöd gucken. Mein Kind wird sich nicht anpassen, sondern die Lösung liegt da drin, wie wir als Mama auf diese Situation gucken.
Ja, man kann ja auch gar nicht so viel machen. Also das Wichtigste ist wirklich einfach ruhig zu bleiben.
Das ist ganz viel.
Aber neulich hatte ich das wieder so ganz extrem. Und es war ganz lustig, weil es war wirklich einen großen Supermarkt und es ging um irgendein Kuscheltier, was da, also da gibt's halt einfach alles dann noch.
Klar.
Ne? Ich habe dann irgendwie gesagt, lass uns fotografieren und so, ne, damit wir alles hilft und so. Und dann brauchte ich da jetzt auch gar nicht weiter.
Genau,
ne?
Manchmal muss man auch einfach mal das durchhalten. Mhm. Also auch sagen, so, wir gehen jetzt raus oder wir zahlen jetzt und gehen.
Das war sehr schwierig.
Es ist die Führung und die Grenze und es darf auch mal sich blöd anfühlen. Also ne, ein Kind, was zum Beispiel, hatte ich letztens eine Mama in der Beratung, die hat 2 Stunden mit ihrem Kind im Auto gesessen, weil das Kind nicht in den Autositz wollte. Und da habe ich auch gesagt, du saßt 2 Stunden mit deinem Kind im Auto. Wow. Ja, weil dann hat der halt immer angefangen zu weinen und der wollte da nicht rein. Und das ist übrigens, es ist immer harmonisch und konfliktfrei, weil wir das verhindern wollen, dass mein Kind ein schlechtes Gefühl hat. Aber wir als Eltern, das ist unsere Aufgabe, das Kind zu führen und auch zu entscheiden, wir fahren jetzt los, weil das Kind kann zum Beispiel auch nicht die Verantwortung übernehmen, dass wir dann zu spät kommen. Ja. Heißt, ich darf mein Kind nehmen und es in den Autositz sitzen, auch wenn es schreit, sich wehrt. Das ist keine autoritäre Führung, sondern der Unterschied ist darin, dass ich die Haltung habe, ich mache das jetzt, damit du es schaffst, damit wir loskommen und ich übertrage nicht die Verantwortung dem Kind. Und das fühlt sich halt auch ganz oft richtig scheiße an. Weil Kinder nicht immer das machen, was wir wollen und funktionieren. Und das sozusagen da ruhig zu bleiben und also das Ziel sozusagen mit beziehungsvoll ist, dass du als Mama schaffst, da dich zu lesen, also wirklich zu verstehen, bin ich jetzt gerade entspannt, fühle ich mich gestresst. Ja. Auch vor dem Kita-Drop zu sagen, nicht einfach, so früher hätte ich meinen Laptop zugeklappt, wäre losgerannt. So bis zur letzten Sekunde gearbeitet und so zur Kita. Und dann hat mein Kind einen Wutausbruch in der Kita und ach herrje, ich kann es nicht auffangen, weil ich selber gar nicht weiß, wie geht's mir eigentlich gerade. Mhm. Heißt, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, immer bevor ich losgehe, dann sind sie halt eine halbe Stunde länger in der Kita. Ich mache den Laptop zu, atme bei mir ein und wie geht's mir eigentlich gerade? Ah, da ist ein Hungergefühl und ich habe Durst. Mhm. Dann würde ich sagen, erfüllen wir das erstmal, weil sonst können wir einfach nicht in diesem Moment, weil wenn Grundbedürfnisse unerfüllt sind, können wir halt unser Nervensystem erst recht nicht mehr auffangen.
Ja, das finde ich sehr gut erklärt, weil wenn man, das merkt man ja selber, wenn diese Situationen werden ja nicht weggehen mit kleinen Kindern, dass sie ihre Wutausbrüche und je nachdem, wie man drauf ist, ich finde es auch ganz gut, ich weiß nicht, was du als Coach dazu sagst, aber dass man sich auch abwechselt in seiner Beziehung, dass man einfach manchmal die Karte zieht, so ich kann es gerade nicht, weil mein Nervensystem ist gerade nicht reguliert, auf
ganz
Alarmmodus, dass man einfach sagt, und das merke ich bei meinem Mann und mir, manchmal kann er das, dass wir uns eigentlich immer gut abwechseln, wenn ich total gestresst bin, ist er total ruhig und wenn er gestresst ist, kann ich es irgendwie viel besser regulieren.
Dass ihr das auch lesen könnt.
Ja, das ist wirklich so. Das merke ich einfach so. Das ist gerade für ihn Stress, diese Situation.
Wir haben ein Codewort dafür.
Ihr habt ein Codewort,
Also wir sagen Lieblingsmensch. Also zum Beispiel, ich bin oben und das passiert mir übrigens auch immer noch. Ne? Also ich bin auch nicht immer ausgeglichen, sondern ich bin auch mal laut und bin genervt und jetzt reicht's mir, ich gehe jetzt raus. Es ist vollkommen authentisch, dass das passiert. Ja. Nur wie wir dann im Anschluss auf unsere Kinder zugehen und dann auch sagen, es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten, das ist übrigens auch wahre, also das verbindet das Kind zu dir. Das sagt so, Mama ist auch nicht immer perfekt und kümmert sich auch um sich. Aber genau in den Situationen kommt mein Mann dann hoch und fragt mich halt Lieblingsmensch und dann sage ich ja und dann darf ich einfach gehen. Und wir haben vorher sozusagen besprochen, das machen wir auch andersrum, was hinter dem Wort steht. Also was soll ich machen, wenn ich das sage? Dann darf ich einfach gehen und muss mich nicht mehr erklären. Er übernimmt und dann ist gut. Und das ist halt, das haben wir auch bei den Kindern übrigens, wenn ich mal irgendwie zu laut werde, dann sagt mein Sohn auch immer Lieblingsmensch. Also, okay, und dann gehe ich kurz raus, atme und komme wieder rein. Dann sage ich jetzt sowas, hast recht, jetzt war ich gerade richtig sauer.
Ach, deine großen Kinder wissen das auch schon.
Die kennen
schon.
Das auch, ja.
Ja, schön. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen. Du sprichst dich auf deinem Account, ne? Ich verlinke euch natürlich alles im Anschluss zu Rose, wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt.
Ja.
Aber du sprichst ja schon, du sagst, du möchtest Mamas helfen, wieder in ihre, in ihre authentische Mutterschaft zu kommen. Hast du dich ganz bewusst dafür entschieden, eher Mamas anzusprechen?
Ja.
Ja?
Ja, ich habe ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so, ich habe mit der Krebserkrankung gelernt, mehr auf meine Intuition zu hören. Mhm. Und das war einer so, der, ich habe ganz viel über Zielgruppe nachgedacht, über meine Nische, über meine Positionierung, was möchte ich überhaupt sagen? Und da kam immer wieder, auch wenn ich so aufgeschrieben habe, immer wieder habe ich nur Mamas geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also es soll hier sich hier keiner ausgegrenzt fühlen. Ich hatte auch schon Coachings, wo die Mama gesagt hat, boah, kann ich mal meinen Mann mitbringen? Der möchte das auch mal. Na klar, mache ich total. Und gleichzeitig, ich mache ja viel über Instagram. Das ist ja so meine Plattform, die Mamas zu erreichen. Glaube ich halt einfach, dass so nischiger du bist, umso zielgruppengenauer, also so mehr ich meine Traumkundin anspreche, umso eher fühlt sie sich angesprochen. Und weißt du, ah ja, guck mal, Rosa hat das auch schon erlebt. Oder, oh ja, da fühle ich mich total angesprochen. Deswegen habe ich mich da so drauf eingestellt. Genau.
Ja, also ihr Mamas könnt euch bei Rose melden. Gewaltfreie Kommunikation. Ist das ist ja ein Teil der Ausbildung, die du gemacht hast über das Institut von Kathi Weber. War das vorher schon so ein Thema? Weil gewaltfreie Kommunikation ist ja schon erstmal, man darf ja viele Wörter streichen, die ja eigentlich unterbewusst, ne, die wir erlernt haben, wenn man so, das ist ja erstmal ganz schön intensiv oder eine Herausforderung. Wie war das bei euch, auch das im Familienalltag zu etablieren? Also deine Kinder sind bestimmt schon richtige Profis.
Also vorab, das verstehe ich zum Beispiel auch authentisch. Ich sage, wir sollen gar nichts streichen. Also ich finde es einfach nicht authentisch. Ich darf jetzt nicht mehr aber sagen oder nicht oder
Mann.
Ne? Also das ist tatsächlich in meinem Wortlaut kaum noch drin, weil ich es einfach lebe. Ja. Also es hat gar nicht viel mit. Aber wenn wir anfangen, sollten wir aufhören, uns darauf zu fokussieren, was ich alles nicht darf. Weil dann das ist das Gegenteil von der gewaltfreien Kommunikation. Also die gewaltfreie Kommunikation ist in unserem Leben, da ist mein Sohn 2 gewesen. Der hatte einen richtig krassen Wutausbruch auf dem Flohmarkt. Der wollte so eine antike Schleichfigur haben, die 15 Euro gekostet hat. Und ich habe gesagt, hast du sie noch alle? Ich kaufe keine. So, und das hat er natürlich nicht verstanden, hatte den Wutausbruch, also vom Feinsten, und ich habe alles rausgehauen. So, ne, also das, also nervt mich, mache hier so ein Theater. Am Ende saßen wir beide heulend im Auto und ich habe zu meinem Mann gesagt, also kann ja nicht sein, dass man so mit Kindern redet. Und so bin ich damals zu Kathi Weber gekommen und auch zu der gewaltfreien Kommunikation.
Ach, so lange schon, also das war, da war es vorher
ich
auch
das schon. Genau, das ist schon
bei deinem zweiten Kind.
Ja, nee. Beim ersten, nee, beim ersten schon. Ja.
Ah, okay.
Genau, und dann habe ich die gewaltfreie Kommunikation in meinem Leben etabliert und so wie ich das jetzt auch bei den Mamas sehe, das ist halt ein Tool, was ich benutze, die 4 Schritte, ne, Gefühle, Bedürfnis, Strategie, erst beobachten, Gefühle, Bedürfnis, Strategie, ja, und habe dann relativ schnell gemerkt und auch jetzt in der, eigentlich erst so richtig in der Ausbildung, dass 80% der gewaltfreien Kommunikation meine Haltung ist. Also gar nicht das Tool an sich dahinter, beobachten, Gefühle, Bedürfnis, Strategie, sondern wirklich, wie schaue ich auf mein Kind und auf mein Gegenüber. Also die gewaltfreie Kommunikation ist ja auch gar kein Tool, was ich mit Kindern per se anwende, sondern es gehört ja zum Beispiel in jedes Führungscoaching oder so gehört das rein. Es ist ein ganz normales Kommunikationstool. Nur einer der, es gibt 6 Grundhaltungen der gewaltfreien Kommunikation und eine Haltung, die hat mich damals so richtig krass so, okay, also das ist es. Und zwar, mein Kind macht immer nur was für sich und nicht gegen mich. Ja, also jeder Mensch kümmert sich um sich und nicht gegen sich. Ob die Strategie dann gut ist, sei mal dahingestellt. Gleichzeitig bei Kinder sind so roh und im Urvertrauen, dass sie sozusagen gar nicht
was falsch machen
können. Natürlich, Kinder, die jetzt lange ohne gewaltfreie Kommunikation oder auch ohne die Liebe aufgezogen wurden, die wurden vielleicht auch mit Belohnung und Bestrafung aufgezogen. Heißt, die haben natürlich auch eine Art Strategiekoffer zur Hand, wie ich mich um mich kümmere. Ja. Und das ist nicht immer gut. Ja? Also ein Kind, was bestimmte Sachen macht, das heißt nicht, dass das in Ordnung ist. Ja? So, das mal vorab. Aber zu sagen, dass jetzt zum Beispiel mein Kind macht etwas für sich und nicht gegen mich, hat für mich so total den Druck rausgenommen, weil ich dachte so, mein Kind, was auf dem Supermarktboden liegt oder was unbedingt das Kuscheltier will, das macht es gar nicht, um mich zu provozieren, um mich zu ärgern, sondern es macht es, weil es sich damit ein Bedürfnis erfüllt. Ja. Also wir machen immer etwas, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Und das ist, und jeder Mensch ist zum Beispiel für seine Gefühle und Bedürfnisse selbst verantwortlich, ist auch so eine Sache. Ja, wir sind als Eltern für die Gefühle und Bedürfnisse unserer Kinder verantwortlich. Mhm. Ja, aber keiner kann mich machen oder wütend machen oder sauer machen, sondern es ist ja immer etwas, was es etwas in mir auslöst. Ja. Also es ist jetzt sehr komplex, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass die Haltung, ja, also 80% davon ist die Haltung, wie ich im Konflikt auf mein Kind gucke. Also der Unterschied, sagen wir mal, das Eisbeispiel, ja, es wäre jetzt ein zweites Eis. sowas wie, habe ich die Haltung nicht, sagst du, wie doof bist du denn? Natürlich kriegst du jetzt, also das denke ich, sage ich nicht, ja. Wie kannst du denn jetzt noch ein zweites Eis wollen? Du hattest ja vor 5 Minuten ein erstes Eis. Also wie kannst du jetzt noch
Schmeckt
mal fragen?
Schmeckt lecker.
Ja, ne, das ist jetzt schon wieder, genau. Und dann gehe ich in die Haltung, das Kind macht es für sich. Du möchtest noch ein Eis, weil das ist so lecker und du wolltest unbedingt noch eins, weil es hat auch Spaß gemacht, das zu essen. Also ich gehe davon aus, das Kind macht das eigentlich nur, weil es sich damit ein Bedürfnis erfüllt. Aber das ist natürlich auch nicht die richtige Strategie. Also es nimmt sozusagen den Druck aus der ganzen Situation raus, auch die Situation mit dem Autositz. Wenn ich das Kind mit Druck in den Autositz setze, jetzt reicht's, ne? Jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich dich in den Autositz und jetzt so, dann ist das meine Haltung so, das Kind nervt mich und hat etwas in mir ausgelöst, ich bin richtig wütend. Oder ich nehme mein Kind und sage dir, wir fahren jetzt los, ich kümmere mich, dass du in Sicherheit bist in deinem Sitz und ich nehme dich. Also es ist die gleiche Situation, die gleiche Handlung, nur die Haltung dahinter ändert alles. Und das ist sozusagen für mich der Kern der gewaltfreien Kommunikation, wie ich auf mein Kind schaue und dann natürlich noch mehr zu verstehen, dann mit der Strategie, also mit dem Tool, dass ich anstatt zu bewerten, zu beobachten, also wir tangieren sehr schnell dahin, dass wir alles bewerten. Ja, also das Kind, das eine Kind nimmt dem anderen Geschwisterkind was weg. Ja, anstatt zu sagen, jetzt hör auf deiner Schwester immer was wegzunehmen, das ist eine Bewertung, ja, weil wir sagen immer, ja, und sage ich halt so, du hast deiner Schwester das Spielzeug aus der Hand genommen, das ist eine Beobachtung, du möchtest das auch haben, du möchtest selber entscheiden, ja, das ist so, ich sage halt das Gefühl, du bist sauer, ja, dann möchtest du vielleicht, es kann ja, ist hat jetzt
das,
auch sehr.
Hat das, wenn du das schon mit deinem ersten Kind angefangen hast, hat das ja natürlich auch für sehr viel Ruhe in eurem Familienleben gesorgt, ne?
Ja, ich habe lange am Anfang die Haltung nicht gehabt. Ich habe es nicht, also ich habe immer wieder probiert, das zu beobachten, das Gefühl, aber das funktioniert nicht. Weil die Haltung ist für mich das Allerwichtigste, weil wenn ich sage so, wenn ich die ganze Zeit denke, so du regst mich total auf und ich bin total so, du machst mich sauer, du machst mich wütend, wo übrigens das Nervensystem wieder losgeht, ne? Also sobald ich ja in diesen Situationen bin, ja, kann ich halt so viel Gefühle, Bedürfnisse spiegeln, wie ich will. Mein Kind denkt sich so, Mama hat sie doch nicht mehr alle. Weißt du?
Also aber wie bist du zu dieser Haltung dann gekommen?
Ja, tatsächlich dann so richtig, richtig erst durch die Ausbildung.
Also durch die lila Liebe.
Durch die lila Liebe, ja. Und die lila Liebe ist natürlich auch, also das Konzept von Kathi sagt uns dann nochmal, also das ist so ein Fahrplan, was mein Kind in welcher Autonomiephase braucht. Und das, muss ich sagen, ist die Kombination aus dem, also erstmal zu verstehen, sozusagen die Nervensystem, aber ich verstehe mich als Mama besser, warum reagiere ich überhaupt so krass in so einer Situation? Das ist kombiniert mit der inneren Kindarbeit, also sozusagen, dass das Kind löst etwas in mir aus. Aber es ist nicht die Ursache. Was ist die Ursache? Das kann man auch in der Regel selber nicht rausfinden. Das ist ein blinder Fleck. Also unser System sagt auch oft so, ich hatte doch eine total gute Kindheit, ist doch gar nichts passiert. Ja. Das ist ein Schutzmechanismus. Und auch eine gute Kindheit können Sachen passiert sein, die das System als nicht gut abgespeichert haben. Wenn Eltern sich eigentlich aus Liebe so verhalten, kann das das Kind trotzdem abgespeichert haben, wie das ist nicht gut für mich, also verhalte ich mich jetzt anders. Ja. Also erstmal den Moment abzufangen zu können, das triggert mich jetzt und überhaupt den Moment sozusagen abzufangen, ich bleibe jetzt ruhig, dann zu verstehen, warum triggert mich das jetzt so, dass es halt ein inneres Kindthema ist, weil 99% unserer Konflikte mit unseren Kindern sind innere Kindthemen, Themen, die selber in uns viel auslösen. Und dann, wenn ich das sozusagen verstehe, dass ich verstehe so, ich bleibe jetzt hier, ich bleibe jetzt die Erwachsene, dann kann ich ja erst in der Lage sein, das Bedürfnis hinter dem Verhalten meines Kindes zu verstehen. Und dann kommt sozusagen für mich die Liebe ins Spiel, weil die ist sozusagen ein Fahrplan, wie ich, was, in welcher Autonomiephase braucht mein Kind und was so zum Beispiel in der ersten Autonomiephase zwischen 2 und 5 zum Beispiel ist das Oberbedürfnis Sicherheit. Ja?
Ja.
Und Sicherheit erfülle ich durch Routinen, Führung, Struktur, Grenzen. Ne? Und wenn ich das kontinuierlich im Alltag erfülle, dann fühlt sich mein Kind sicher. Ja? Und sozusagen die lila Liebe gibt sozusagen einen Fahrplan, was kann ich als Eltern kontinuierlich im Alltag machen, damit mein Kind sich sicher, zugehörig oder geachtet fühlt. Ja.
Also immer wiederkehrende Strukturen.
Ja, das ist, also wenn man, für mich hat das einfach unfassbar viel erleichtert, weil es so aufgeht und weil ich so merke, ich habe einen Fahrplan an der Hand und muss eigentlich gar nicht mal unbedingt wissen, weil das ist ja auch das Thema, was ich in den Übungsgruppen habe, die ich gebe oder auch in meinen Beratungen so. Ich verstehe einfach nicht, was mein Kind mir mit seinem Verhalten sagen möchte. Also was ist denn das Scheißbedürfnis hinter diesem blöden Verhalten, ja? Und das Thema dahinter ist, wenn ich sozusagen einen Fahrplan habe, was mein Kind ist ungefähr in dem und dem Alter. Ja, das hat das Oberbedürfnis Sicherheit oder Zugehörigkeit und ich habe die und die Unterbedürfnisse, dann weiß ich schon mal ungefähr, es könnte Autonomie sein, es könnte Kooperation sein. Heißt, wir müssen auch gar nicht immer so genau wissen, was mein Kind in diesem Moment wirklich braucht, sondern ich kann sozusagen nach den Schritten abgehen und sozusagen so dem Kind kontinuierlich erklären, es ist in Sicherheit.
Hört sich sehr einfach an.
Es ist gar nicht einfach. Ja.
Aber wenn man die Sachen so einfach versteht und es müsste auch gewaltfreie Kommunikation schon als Schulfach.
Oh, das wäre so schön. Na, das würde also ich so gerne machen.
Mhm. Und ja. Was ich auch finde, was glaube ich auch vielen Eltern und Müttern helfen würde, ist, wir bereiten uns ja auf alles vor.
Ja.
Also auf die Geburt, mehr oder weniger. Ja. Ne? Aber so, dass solche, so ein Fundament, was du jetzt ja auch den Müttern gibst, aber dass das ja natürlich auch eine müsste eigentlich auch das jeder machen.
Zur Grundausstattung gehören.
Zur Grundausstattung zu hören, dass wir uns gut regulieren können. Und das ist ja einfach, oft kommt das ja erst, dass man merkt, so, ich möchte was ändern, wenn ich einfach so viele blöde Situationen schon gehabt habe. Und man könnte sie ja eigentlich viel besser, also man könnte vorbeugen.
Vor allem kommen die Situationen, das ist ganz spannend, mit der ersten Autonomiephase. Mhm. Also dein Kind, wenn zwischen 0 und 2, sagen wir mal, sind krasse andere Bedürfnisse, ja? Nahrung, Liebe.
Ja, aber wenn sie 2 wären,
Grund, ne? Also Nahrung, Schlaf, Nahrung, Nähe, ja? Also das sind so die Grundbedürfnisse, Überleben nennt Kathi das, ja?
Ja?
So. Und dann kommt auf einmal die erste Autonomiephase und mein Kind hat auf einmal einen eigenen Willen, ja? Und sagt auf einmal nein. So.
Ja.
Und auf einmal wird etwas in dir ausgelöst. Das ist ja mir damals mit Jasper auf dem Flohmarkt passiert, was ich vorher, Jasper war mein absoluter Engel. Ich war die perfekte Mama. Ich habe alles so. Und dann sagt er irgendwas und hört auch nicht auf mein, ist doch alles gut, ich höre dich und du möchtest das nicht. Und auf einmal geht mein System an und er weint und schreit und ich denke mir so, was ist denn jetzt mit meinem Engel los? Warum Und auf einmal wurde das da in mir ausgelöst und ich habe einfach überhaupt gar nicht verstanden, warum löst das jetzt so viel in mir aus? Warum bin ich jetzt so wütend, obwohl ich doch die ganze Zeit so mir vorgenommen habe, auf keinen Fall mit meinem Kind zu reden und das Verständnis zu haben, dass es da kommen wird. Ja, also dass die Mamas, die ihr erstes Baby haben im ersten Jahr, im zweiten Jahr, dass es einfach auf uns zukommt und dass wir einfach gewappnet sind. Und wie du sagst, ich fände das richtig geil, würde es da sowas geben. Und das ist natürlich auch in meiner Vision, dass ich da auf Mamas zugehe und gleichzeitig holen sich Mamas ganz oft Hilfe, wenn der Preis natürlich erst ganz hoch ist. Ne? Also dieses so, weil wir ja auch in unserer Gesellschaft so klar machen, naja, wir sind ja alle Mütter, wir sind ja geboren dazu und das das liegt uns ja allen in den... Aber es ist einfach Quatsch, weil es ist einfach so, gerade wir Millennial-Mamas, wir haben halt ja so, wir sind so zwischen 30 und 35 die Mamas, wir sind ja gerade mit diesem, ne, du hast zu funktionieren, schluck deine Gefühle runter, reiß dich zusammen. Heißt, wir haben überhaupt gar nicht gelernt, was es bedeutet, was heißt überhaupt Bedürfnis. Ja, wir wollen alle bedürfnisorientiert erziehen, aber die wenigsten wissen überhaupt, was heißt überhaupt Bedürfnis.
Mhm.
Ja, und ein Bedürfnis ist kein Wunsch. Nee, mein Kind ein drittes Eis möchte, heißt das nicht, dass das ein Bedürfnis ist, was ich jetzt erfülle, sondern es ist die Strategie meines Kindes, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt aber nicht, dass das da Nahrung sein muss, sondern das Eis kann ja Spiel und Spaß gewesen sein, kann Mama-Nähe, weil die saß da bei mir auf dem Arm oder, ja. Und das ist schwierig.
Ja. Aber deshalb ist es gut, dass wir darüber aufklären, dass du einfach auch jetzt deine neue Berufung gefunden hast und einfach Mütter einfach ein Fundament an die Hand gibst, weil ich glaube einfach, dass es geht nicht darum, wie du halt die ganze Zeit schon gesagt hast, dass wir perfekt sind, sondern dass man einfach in diesen Situationen einfach, und es gibt halt Situationen, da macht man es richtig gut und dann wird es auch wieder die eine Situation geben, wo wir einfach gerade nicht gut sind und das ist ja auch einfach
Authentisch,
menschlich.
Ja. Menschlich
und also ich bin sehr begeistert davon, Rose, und freue mich, dass du deine Leidenschaft gefunden hast und dass du auch, du kannst ja vielleicht nochmal kurz erzählen, was du generell jetzt gerade anbietest, weil man muss ja wahrscheinlich oft reichen ja auch die kleinen Sachen schon.
Total.
Also es gibt ja so, ne, dass man nicht immer denkt, so oh Gott, jetzt muss ich erstmal und auch, dass man sich, ich habe oft so das Gefühl, dass viele Mütter auch einfach Angst haben zu sagen, oh, ich würde da gerne mal ein bisschen Hilfe haben.
Total.
Ne? Also diese Überwindung.
Das meinte ich ja gerade.
Ne?
Ja. toll. Diese Überwindung ist so groß und es ist auch ganz oft so, naja, dann probiere ich es halt doch nochmal. Jetzt ist es quasi, also die kommen mal an so einen Punkt und dann machen sie es doch nicht, ja. Mhm. Und womit ich jetzt gerade arbeite, ist, du kannst bei Instagram dir einen kostenlosen Nervensystemtest runterladen. Mhm. Also den habe ich erstellt, dass du quasi mal ankreuzen kannst. Ich stelle dir so ein paar Fragen, wo du relativ schnell merken wirst, wenn du schon das Gefühl hast, du darfst diesen Test runterladen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du viele Kreuze bei häufig oder manchmal machen, weil wir einfach das sonst nicht machen würden. Und sozusagen, dass du nur mal ein Gefühl dafür bekommst, was bedeutet überhaupt, dass mein Nervensystem dauert. Also ich stelle so ein paar Fragen, wie du kannst dein Handy nie weglegen. Du bist immer schneller gereizt, als es dir eigentlich lieb ist und sowas. Ja. Und dann kannst du dir mein Nervensystem-E-Book runterladen. Da erkläre ich einfach ein bisschen, was ich heute auch schon erzählt habe, was ist eigentlich unser Nervensystem, was für verschiedene Zustände gibt es. Und dann aber auch gebe ich dir ganz praktische Tools an die Hand, wie du im Alltag dein Nervensystem kontinuierlich erklären kannst, ich bin hier in Sicherheit, ich bin jetzt erwachsen, das ist kein Säbelzahntiger, das ist ein Kleinkind. Ja. Und genau, und das kannst du dir dann genau käuflich erwerben. Und weil ich so ein bisschen denke, dass das so der, also das denke ich nicht nur, das, davon bin ich fest überzeugt, dass das der erste wichtige Schritt ist, dass wir uns besser verstehen. Mhm. Und dann, mache ich in meinem Coaching auch das, ganz viel Nervensystemarbeit, aber auch vor allem innere Kindarbeit und mit dem Niederliebe-Konzept, was also auch der gewaltfreien Kommunikation.
Das ist dann Einzelberatung.
Genau, also das ist Einzelberatung. Und jeden zweiten Dienstag um 20.30 Uhr gebe ich eine Online-Übungsgruppe mit der gewaltfreien Kommunikation und der Niederliebe. Heißt da, das ist immer eine ganz kleine Gruppe an Mamas, aber es ist total schön, weil es ist, man merkt so ein bisschen, ich bin nicht alleine mit meinem Thema, und eine Mama bringt dann ein Thema mit, das gucken wir am Abend, wer darauf Lust hat, und dann gehen wir sozusagen die vier Schritte ab. Ich sage natürlich auch nochmal was zur Haltung, weil die kann ich nicht beibringen sozusagen. Und dann machen wir auch nochmal so einen richtigen Check-in bei uns. Wir üben auch, was ist mein Gefühl und mein Bedürfnis, weil das können wir halt auch ganz oft nicht. Ja. Ne? Was brauche ich eigentlich gerade?
Wie lange dauert so eine Session?
Anderthalb Stunden.
Bei der gewaltfreien Kommunikation. Also da ist jede Woche dann...
Du meinst die Übungsgruppe?
Die Übungsgruppe, ja.
Genau, die ist alle zwei Wochen und dauert 90 Minuten.
Okay, und da kann jeder mitmachen?
Genau, kostet 18 Euro. Und mit dem Code Beziehungsvolk kannst du gerne kostenlos das erste Mal dazukommen, um zu gucken, ob das was für dich ist.
Ja, das ist super. Jetzt habe ich eine letzte Frage an dich, Rose. Wenn du dir in deiner, also jeder hat ja so seine Traumvorstellung, was würdest du dir wünschen, was du Müttern, was du, wenn du ihr jetzt aussuchen kannst, es kommt jemand wie hier, Rose, jetzt kannst du hier, hast du ganz viel Geld, du kannst jetzt, was weiß ich, eine Elternakademie, aber was würdest du wünschen oder was wünschst du dir gerade für uns Mütter, dass es, was es für einen Raum geben kann, wie würde der für dich aussehen?
Das ist ja schon meine ewige Vision, schon immer. Und zwar hätte ich so gerne ein Soho-Haus für Familien.
Ja.
Ich hätte so gerne einen Ort, wo man zusammenkommt, wo man sich austauscht, wo man Coaching gibt, wo es auch einen Ort gibt für Erstausstattung, fürs Wochenbett, es gibt Kurse für Kinder, mit Kindern, nur für Mamas, Massageräume, also wirklich so einen richtigen Raum, wo es laut sein okay ist, wo Unordnung okay ist, aber es ist gleichzeitig auch ganz wunderschön und man fühlt sich direkt wohl, es riecht gut. Das ist meine absolute Herzensvision. Und ja, mal sehen, vielleicht wird es ja irgendwann geben.
Ich habe ja gehört, dass man immer solche Visionen ganz oft aussprechen muss, egal wo du bist. ob es jetzt wenn du wieder in einem anderen Podcast auch eingeladen bist, dass man das immer wieder aussprechen muss, weil irgendjemand hört es dann und dann kommt er auf dich zu.
Das wäre so schön,
würde ich mir sehr wünschen. Vielen Dank für deine Zeit, Rose, und alles Gute.
Sehr gern.
Ihr Lieben, schön, dass ihr alle heute wieder mit dabei wart. Ich finde, das war eine ganz tolle Folge mit Rose und es hat mir wieder auch nochmal ganz viele Ansätze gegeben, wo man nochmal dran genau hingucken kann als Mama, weil ich bin ja auch einfach nur eine Mama. Ich kann sehr gut immer Ratschläge geben, aber gerade in solchen Folgen merke ich immer so, deshalb will ich auch unbedingt bei der Übungsgruppe mitmachen, weil ich das natürlich auch gerne nochmal mehr in meinen Alltag etablieren möchte. Und wenn du vielleicht auch gleich mit Rose in Kontakt treten möchtest, dann schaut unbedingt mal bei ihrem Instagram-Account vorbei. Der heißt beziehungsvoll-elterncoach. Da gibt sie nämlich einfach jeden Tag viele tolle Impulse, wie du kleine Sachen einfach in deiner Mutterschaft verändern kannst. Und auf ihrer Website, die verlinke ich euch nochmal in meinen Shownotes. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei Sounds Familie.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlässt. Du hast Fragen an mich, Ideen für Themen oder möchtest deine Geschichte mit mir, mit uns teilen, dann schreib mir einfach an sissy@auf-die-ohren.com und ich freue mich riesig über deine Nachricht.